Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti.
Sie schleicht sich an, sie drängelt sich durch zwischen Geschenken und Gebäck und sie macht sich breit in meinem Hirn und in meinem Herzen und stellt sich auch ungebeten, während sich das Jahr allmählich dem Ende zuneigt. Die Frage nach der Verwandlung. Was haben die vergangenen 12 Monate aus mir gemacht? Habe ich mich lediglich verändert oder im besten Fall entwickelt? Wer war ich damals zu Beginn des Jahres? Wer bin ich heute? Wo und wann hat Verwandlung stattgefunden? Und habe ich sie eigentlich in meinem Sinne selbst gestaltet oder ist sie mir geschehen? Mich hat ein ganz besonderes Buch durch dieses Jahr begleitet, in dem ich immer wieder Halt gefunden habe, Inspiration und auch immer wieder Glück. Der unendliche Augenblick heißt das Buch und da reihen sich so sanfte und kluge Sätze aneinander, die vom Leben erzählen, das kein Erfolgsprojekt ist, von der Hoffnung als Botschaft des Frühlings, von der Schönheit einer renditefreien Gegenwart, der Trauer als dem Vertrauen ins Unsichtbare und den Übergängen als den poetischen Zonen im Leben, in denen genau diese Verwandlung stattfinden kann. Ein wunderbares Buch. Mit der Autorin, der Philosophin Dr. Nathalie Knapp, spreche ich jetzt über all diese bewegenden Jahresendthemen. Über das Loslassen, über die Einwilligung in die eigene Verwandlung, über aktive Hingabe, über die Magie der Verwandlung. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Eure Ildiko.
Liebe Nathalie Knapp, herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Sie sind ja philosophische Spezialistin für ein Thema, das mich sowieso immer und jetzt, wo wieder ein Jahr so langsam zu Ende geht, ganz besonders beschäftigt, Verwandlung. Und meine erste Frage dazu ist, ist Verwandlung nicht etwas, das so eigentlich so wie Faltenkriegen und Gelenkverschleiß sowieso ganz automatisch passiert?
Eigentlich ja, eigentlich haben Sie 100% recht. Aber wir haben uns einfach alle angewöhnt, so in Produktkategorien zu denken. Also wir denken ja auch inzwischen von uns selbst in so Produktkategorien, als wären wir ein Produkt, das irgendwann fertig ist. Also man akzeptiert noch, dass man sich verwandelt, solange man ein Kind ist und aufwächst und bis man dann einen Beruf hat und vielleicht noch, bis man eine Partnerin oder eine Partnerin gefunden hat, eine Familie gegründet. Aber dann soll doch bitteschön möglichst alles so bleiben, wie es ist. Dann ist mein Produkt, ich, fertig und dann möchte ich nicht mehr, dass es sich weiter verwandelt. Und dann fangen meistens die Probleme an, weil das Leben diese Weiterverwandlung nicht abbricht und ich muss mich dann irgendwie dazu ins Verhältnis
setzen. Das heißt, die meisten verwandeln sich ohne ihr eigenes Zutun und vergeben sich damit höchstwahrscheinlich eine große Chance.
Es ist tatsächlich so, dass uns das Leben wie so zwei grundlegende Fähigkeiten in die Wiege gelegt hat, damit wir ein Lebewesen sein können. Also jedes Lebewesen bekommt diese Fähigkeiten beim Zeitpunkt seiner Geburt geschenkt. Und die eine Fähigkeit ist die, die ist ganz einfach, dass wir morgens kaum anders aussehen, als wir uns am Vorabend ins Bett gelegt haben. Je älter man wird, sieht man dann doch ein bisschen anders aus. Aber die Leute würden einen wiedererkennen, wenn sie einem sehen würden. Ja, man verwandelt nicht über Nacht seine Form. Man verwandelt sich nicht über Nacht in einen Tiger oder eine Kirchturmuhr oder was auch immer. Und das klingt banal, ist es aber überhaupt nicht. Das bedeutet nämlich, dass wir eine Form haben, die wir beibehalten können. Und das Leben hat uns auch die Fähigkeit geschenkt, diese Form immer wieder zu erneuern, wiederherzustellen. Wenn beispielsweise unsere Haut verletzt ist, dann heilt die wieder. Und wir müssen nicht lernen, wie diese Haut heilt. Das macht die einfach. Das ist sozusagen die eine Fähigkeit, die uns das Leben geschenkt hat. Und zwar aus gutem Grund, weil jedes Lebewesen eine Form hat, die absolut einzigartig ist. Und diese Einzigartigkeit der Form eines Lebewesens ist eine Kostbarkeit. Und deshalb haben wir diese Fähigkeit bekommen, die beizubehalten, zu erneuern, zu heilen. Aber damit wir das können, haben wir noch eine zweite Fähigkeit geschenkt bekommen. Und die ist eigentlich genauso einfach. Während wir die ganze Zeit einigermaßen gleich aussehen, verwandeln wir uns eben die ganze Zeit. Ja, wir nehmen die ganze Zeit fremdes Material aus der Umgebung auf, beispielsweise Sauerstoff, und geben Kohlenstoff ab, aber wir nehmen auch Nahrung auf, also den ganzen Tag fremdes Material in uns auf und verwandeln es in etwas Eigenes und geben dafür eigenes Material wieder ab und lassen es zu Fremden werden. Und das machen wir nicht nur mit Nahrungsmitteln, sondern auch mit Gefühlen oder mit Gedanken. Ja, wir tauschen uns aus den ganzen Tag. Und zwar wörtlich gesprochen tauschen wir uns aus. Wir nehmen Fremdes auf, lassen es zu Eigenem werden und verwandeln Eigenes in Fremdes. Und nur weil wir uns verwandeln können, können wir unsere Form beibehalten. Nur weil wir uns verwandeln, können wir überhaupt unsere Identität bewahren. Und deshalb gibt es diesen Unterschied zwischen Stabilität, Identität, ich bleiben und eine andere werden eigentlich so gar nicht. Ja, das eine ist immer nur durch das andere möglich. Und das klingt jetzt wahnsinnig philosophisch, ist aber wirklich eine Alltagserfahrung, die wir jeden Tag machen. Und wenn man die mal akzeptiert, dass man nur man selber bleiben kann, weil man sich ständig verändert, dann finde ich, wird es ein bisschen leichter.
Ja, ich muss jetzt noch mal kurz hinter Ihnen nachdenken. Es wird leichter, weil wir das dann auch selber etwas mitbestimmen können? Oder warum wird es leichter? Weil letztlich sozusagen das, was ich an Verdauung und an Gasaustausch mache, das mache ich automatisch. Wo ist denn meine Möglichkeit, in meine eigene Verwandlung einzugreifen? Oder kann ich das nur, indem ich sie bemerke und akzeptiere und mich nicht dagegen stelle?
Tatsächlich ist das Einwilligen ein ganz riesengroßer Schritt. Das ist das, was ich Akzeptanz nenne. Zu verstehen, dass ich kein Produkt bin, sondern ein Wandlungsraum. Also ein Lebewesen ist sowas wie ein Wandlungsraum. Und man kann sich das vielleicht vorstellen wie einen Garten. Und dieser Garten, wenn Sie sich an einen Garten erinnern, den Sie gerne haben, vielleicht haben Sie einen oder Sie waren schon mal in einem. Und wenn ich diesen Garten anschaue, dann ist es immer derselbe Garten einerseits, aber andererseits ist dieser Garten ganz unterschiedlich, je nachdem, ob ich ihn in der Nachmittagssonne betrachte, ob in der Abenddämmerung oder mitten in der Nacht bei einem großen Sturm oder wenn es hagelt im Winter oder im Sommer. Es ist immer derselbe Garten, aber trotzdem hat er jeweils eine andere Atmosphäre. Da kommen andere Lebewesen zu Besuch, Pflanzen und Blumen öffnen sich, es gibt andere Düfte. Und genauso sind wir Menschen auch. Wir sind wie so ein Garten, der je nach Atmosphäre, Art der Einflüsse und so weiter immer unterschiedlich erscheint und doch derselbe bleibt. Und das erscheint uns, weil wir immer in diesen Entweder-Oder-Kategorien denken. Entweder ich bin ich und ich bleibe ich und ich bin sicher in dem, was ich bin. Oder ich bin äußeren Einflüssen ausgesetzt und muss mich dauernd verwandeln. Also wir denken das immer so als Gegensatz, aber eigentlich ist es beides zur gleichen Zeit. Und wenn ich das weiß, ich gebe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, weil das oft am hilfreichsten ist. Ich bin selber gerade in einer dieser großen Wandlungsphasen des Lebens, den man die Wechseljahre nennt. Ich bin 51 und das ist so eine Zeit im Leben einer Frau, über die man eigentlich nicht spricht. Das ist immer noch so ein Tabu. Man spricht vielleicht in manchen Frauenzirkeln darüber und es gibt Bücher darüber, aber es ist wirklich ein ganz großer Wandlungsraum und man kann nicht selbst darüber bestimmen, wann es beginnt, wie lange es dauert, welche Symptome dabei auftreten oder nicht. Und manches davon ist wirklich sehr unangenehm. Und jetzt kann ich mich entscheiden, wie ich mich dazu verhalte. Ich weiß jetzt, weil ich so viel über dieses Thema Verwandlungen nachgedacht habe, dass es Zeiten im Leben eines Menschen gibt, in denen man Erfahrungen macht, von denen man noch nicht weiß, was man irgendwie damit anfangen soll, warum die einen ereilen, die man sich nicht selber ausgesucht hat. Niemand sucht sich aus, in die Wechseljahre zu kommen oder eine Krankheit zu bekommen oder viele andere Dinge, die wir als unangenehm empfinden. Und nun weiß ich aber, dass es diese Räume gibt, in denen das Leben etwas mit uns macht, nicht mir etwas mit dem Leben, sondern das Leben mutet uns etwas zu und wir machen Erfahrungen und es wird sich erst sehr viel später rausstellen, wie sich diese Erfahrungen so neu zusammensetzen, dass daraus eine neue Geschichte wird. Und ich weiß, dass ich jetzt noch nicht wissen kann, warum ich diese Erfahrungen mache, was die mit mir machen und wie die mich in 2, 3, 4, 5 Jahren zurücklassen werden, welche andere Art von Weisheit ich dann vielleicht entwickelt haben werde, welche andere Art von Weiblichkeit ich dann entwickelt haben werde. Das alles kann ich jetzt noch nicht wissen, das kann man nicht vorwegnehmen. Aber die Tatsache, dass ich es weiß, dass das ein wertvoller Erfahrungsraum ist, in dem ich mich jetzt befinde und dass ich mich auch dabei beobachte, wie ich das erlebe. Was mache ich damit, wenn ich dann wieder einen Tag hatte voller Schwindelanfälle oder was auch immer die Symptome sind, die jetzt in meinem Fall auftreten, dann habe ich so eine Art von Selbstdistanzierung. Ich habe so einen anderen Blick auf mein eigenes Erleben. Einerseits die unangenehmen Symptome und andererseits aber auch diesen interessierten Blick darauf, was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Okay, jetzt ist wieder so eine dieser Zeiten, von der ich nicht wissen kann, wie sie mich verwandeln wird. Und ich bin wirklich gespannt, wie ich da in ein paar Jahren rausgekommen sein werde. Und das ist einfach eine andere Haltung zu so einem unangenehmen Ereignis.
Das klingt in meinen Ohren so, so passiv. Ich weiß nicht genau, wie ich sage. Ich habe in Ihrem wunderbaren Buch, das ich wirklich verschlungen habe, der unendliche Augenblick, da steht zum Beispiel der Satz, Hingabe bedeutet nicht aufzugeben, sondern Ja sagen. Aber Beispiel Wechseljahre. Ich leide auch darunter und ich habe das interessiert ungefähr 2 Wochen betrachtet und dann gesagt, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Mit diesen Symptomen, die Hitzewallungen in der Talkshow, das ist ja wie Schmerzen. Man kann sich auf nichts anderes mehr konzentrieren.
Ja, sehr unangenehm.
Und ich habe dann in diesem Fall entschieden, ich lasse mir helfen von der modernen Medizin. Und das gilt ja, also sozusagen die Hingabe, oder diese interessierte Hingabe oder das interessierte Hinschauen klingt für mich immer so nach, ich nehme es so, wie es ist. Das klingt, also das finde ich ganz toll. Gleichzeitig bieten sich dann aber auch doch in eigentlich jeder Krise, sei es Trauer, Wechseljahre, Krankheit, auch Möglichkeiten, diese Krise von außen zu beeinflussen, vielleicht zu verkürzen oder zu verändern. Das kommt in dem Wort Hingabe und Ja sagen so wenig vor.
Ja, ich glaube auch, dass die Situationen, in denen sich einzelne Menschen in dieser speziellen Situation befinden, sehr unterschiedlich sind. Dass wir sehr unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, dass das Leben an uns verschiedene Anforderungen stellt. Zum Beispiel jemand, der immer in einer Talkshow zu sitzen hat, hat eine andere Anforderung als jemand, der vielleicht nur in einem Büro sitzt, wo nicht so viel Publikumsverkehr besteht. Und die Antworten, die wir geben, ja, auf diese spezifische Situation, die müssen natürlich angemessen sein unseren ganz speziellen Lebensumständen. Beispielsweise habe ich eine Freundin, die eine sehr, sehr schwierige Kindheit hatte und dadurch in diesen Momenten auch mit Angstzuständen konfrontiert wird. Das ist wieder eine ganz andere Voraussetzung als für jemanden, der nicht noch mit Dingen aus seiner Kindheit oder seiner Vergangenheit zu kämpfen hat in dieser Situation. Und dann treffen wir andere Entscheidungen. Aber wichtig ist, erstmal zu akzeptieren, dass nicht wir es sind, die diese Umstände bestimmen, sondern Viktor Frankl hat diesen wunderbaren Satz geprägt, das Leben fragt und wir antworten. Das heißt, das Leben stellt die Fragen an uns oder die Anforderungen an uns und wir finden jeweils für unsere Umstände dafür passende Antworten. Und das kann durchaus eine sehr passende Antwort zu sein, sagen, das ist für mich jetzt im Moment keine Option und ich lasse mir jetzt helfen. Und das hat dann wiederum Nebenwirkungen und andere Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Aber es ist ja jeweils eine Entscheidung, die ich treffen muss.
Erklären Sie mir bitte nochmal in dem Zusammenhang das Wort, das ich so sehr mag und gleichzeitig doch viele Widerstände in mir auslöst, Hingabe.
Es ist tatsächlich so, dass wir wissen, aus beispielsweise der Schmerzforschung, dass Schmerz ist ein gewisser Reizzustand im System plus der Widerstand, den wir dagegen entwickeln. Wir wissen beispielsweise aus der Schmerzforschung, dass es hilfreich ist für viele Schmerzpatienten, wenn, das macht man natürlich immer dann, wenn Schmerzmittel nicht helfen, ja, ich bin um Himmels Willen nicht dagegen, Schmerzmittel zu nehmen, wenn es möglich ist, dass das eine einfache Lösung ist. Aber ganz oft haben Menschen Schmerzen, gegen die Schmerzmittel nicht helfen. Und dann hilft es tatsächlich, beispielsweise Achtsamkeitsübungen zu machen, weil dann der Widerstand gegen diesen Schmerz schwindet und dadurch auch die ganze Schmerzerfahrung zu einer ganz anderen wird. Und dieses zu wissen, dass der Reiz ist absolut real, aber wie wir diesen Schmerzreiz erleben, das hat auch damit zu tun, wie viel Widerstand wir dagegen haben. Viele Frauen erleben das auch bei der Geburt, dass es diesen Moment gibt, wo sie den Widerstand gegen diese fürchterlichen Schmerzen aufgeben und das sozusagen übernimmt, ja, dieser Prozess übernimmt und dann wird es meistens leichter. Aber das ist leichter gesagt als getan. Das hat mit einer gewissen sozusagen Verzweiflungskompetenz zu tun. Das klingt immer so wahnsinnig, ja, als ich muss jetzt mal eben den Widerstand aufgeben. Jetzt eine schöne Geschichte ist, eine Kollegin, die hat ein wunderbares Buch gerade über Unsicherheit geschrieben, die heißt Rike Petzold und die ist immer sehr viel mit ihrer Familie auf einem Segelschiff unterwegs. Und das hat sie sich so ausgesucht. Das ist so ihre Herausforderung des Lebens. Und also ein ganzes Jahr um die Welt. Und da sind Stürme und wirklich schwierige Situationen. Und ihr wird fürchterlich schlecht auf diesem Schiff. Das heißt, sie muss sich manchmal 8 Mal am Stück übergeben. Und es hört einfach nicht mehr auf. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie irgendwann gemerkt hat, dass es tatsächlich der Widerstand in ihrem Körper ist, der die Feinmuskulatur sich so anspannen lässt, dass dann diese Übelkeit entsteht. Und sie übt jetzt die ganze Zeit, das loszulassen. Und in vielen Situationen gelingt es ihr, aber dann kommen eben wieder ganz fürchterliche Stürme und ihre Kinder sind mit auf dem Boot und sie hat auch noch Verantwortung. Und dann ist einfach Schluss mit Feinmuskulatur entspannen. Ja? Wir müssen auch unsere Grenzen kennen. Das ist nicht ein Allheilmittel.
Ja, ich wollte gerade fragen, warum? Also manchmal ist doch der innere Widerstand vielleicht auch ein guter Ratgeber, etwas zu lassen. Wenn man die Möglichkeit hat, das ist jetzt bei den Wechseljahren nicht so oder auch vielleicht nicht bei einer schlimmen Erkrankung.
Nee, aber beim Segelschiff ist es absolut so.
Beim Segelschiff ist es so. Also ich habe zum Beispiel wahnsinnige Angst, durch Tunnels zu fahren. Und irgendwann dachte ich, ich muss ja auch nicht durch. Also es gibt ein Leben ohne Tunnels zu durchqueren und auch ohne auf hoher See Urlaub zu machen.
Absolut. Ich würde es auch nicht tun, weil ich auch sehr schwindelanfällig bin und gar nicht das Gefühl habe, dass wir... Aber für Sie war das tatsächlich ein großer Wunsch, den sie hatte. Und sie konnte nun sagen, ich mache das, weil ich... Und sie hat immer noch, für sie ist es immer noch eine der schönsten Zustände überhaupt, in dieser Einsamkeit auf dem Wasser, in dieser Weite zu sein, wenn es gerade mal nicht so stark schaukelt, dass sie sich übergeben muss. Also die Vorteile überwiegen für sie bei weitem die Nachteile, sonst würde sie es natürlich nicht tun. Das ist klar. Aber eben, mir geht es nicht um diese Zustände, die wir selber wählen, sondern um die, die uns das Leben zumutet.
Dieses sich verwandeln lassen, ich habe das immer noch nicht verstanden. Wie geht das Loslassen, wenn man etwas behalten will? Sie sprechen auch von der, Sie nennen es, glaube ich, dieses kreative Potenzial, das in Trauer ist die Königsdisziplin der Kreativität. Wie kann man sich von Trauer verwandeln lassen? Und wie kann man auch den Prozess vielleicht zu etwas Erträglichem oder sogar Positiven in sich machen, wenn es doch so weh tut? Also ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht begriffen.
Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich zu verstehen, dass während man in diesem Prozess steckt, es einfach weh tut. Da kann man und sollte man sich tatsächlich dadurch helfen lassen, dass man sich jemanden sucht, der einem zuhört, der einem beisteht, der einfach da ist, wenn man das braucht. Mitten in diesem Prozess geht nichts anderes als diesen Schmerz, den Raum lassen, den er einfach einnimmt. Und es gibt auch keine guten Ratschläge, die einen davon befreien können. Und jetzt kommt das Nächste. Das ist tatsächlich, man kann sich ermutigen lassen von den Erzählungen von Menschen, die da durchgegangen sind und die anschließend entdecken, dass sich in dieser Zeit ein neuer Raum in ihnen gebildet hat, den sie so vorher nicht hatten und den sie so vorher nicht kannten. Das ist aber etwas, was meist im Nachhinein geschieht, wenn man so weit dadurch ist, dass die großen Schmerzen nicht mehr stündlich auftreten oder alle 2 Tage auftreten, sondern eben vielleicht 2-3 Mal im Jahr zu besonderen Gelegenheiten. Und dann kann man sich diesen Rückblick ermöglichen und diesen neuen Raum, ja, diesen, und deswegen sage ich die Königsdisziplin der Kreativität, da entsteht ein Raum in uns, ein Freiraum, eine Freiheit dem Leben gegenüber, die auch damit zu tun hat, dass man das Schlimmste, was man befürchtet hat, erlebt hat. Und das ist nichts Schönes, das ist auch nichts, was man anstreben sollte, sondern es ist tatsächlich eine Freiheit, die sich mir deshalb öffnet, weil ich weiß, ich habe das erlebt, was ich am meisten gefürchtet habe und ich bin immer noch da. Und es gibt immer noch Momente in meinem Leben, die ich als so wertvoll erachte, dass ich sie nicht missen möchte. Und es können ganz kleine Dinge sein, ja, der Duft einer Rose im Garten, die Begegnung mit einer Freundin bei einer Tasse Kaffee, all diese kleinen Dinge, diese Begegnung von Lebendigen mit Lebendigem, die uns das Leben wertvoll machen. Und solange ich die noch habe und noch das Gefühl habe, es lohnt sich für mich, am Leben zu sein, ist tatsächlich diese Erfahrung, etwas überlebt zu haben und die Freiheit zu haben, davor keine Angst mehr haben zu müssen, für viele Menschen etwas, was einen größeren Raum in ihrem Leben eröffnet und ihnen Entscheidungen möglich macht, die sie so vorher nicht getroffen hätten.
Meine Freundin Iris, die ihren Sohn verloren hat vor 2 Jahren, die sagte, das hat mich irgendwie sehr bewegt, das Glück zu empfinden und wieder zu empfinden, auch eine Frage der inneren Entscheidung, der inneren Haltung und von Disziplin ist. Sehen Sie darin auch etwas, was Sie anspricht, oder widerstrebt Ihnen das eigentlich, weil es nicht mehr so viel zu tun hat mit dieser Hingabe der Verwandlung gegenüber?
Doch, ich glaube, dass es gibt 2 Dinge darin. Wenn jemand, der eine so große Trauer erlebt hat, das erlebt hat, dann ist es eine Wahrheit, die ich niemals sozusagen anzweifeln würde, weil ich glaube wirklich daran, dass die Menschen, die das erlebt und durchlebt haben, sozusagen die großen Lehrerinnen und Lehrer sind, die mir Dinge eröffnen können, die ich das nicht erlebt habe, dieses selbe Schicksal nicht weiß und nicht wissen kann. Aber ich habe mit ganz vielen Menschen sowieso auch gesprochen, die solche Trauererfahrungen gemacht haben, um dieses Buch schreiben zu können. Und einige haben mir genau dieses beschrieben, teilweise mit anderen Worten, aber im Grunde genommen dasselbe gemeint, dass es einen Moment gibt, wo man die Entscheidung treffen muss, diesen Schmerz loszulassen. Und loszulassen bedeutet dann tatsächlich die Disziplin, ist dann tatsächlich eine Frage der Disziplin, weil ich, indem ich eine bestimmte Intensität von Schmerz loslasse, habe ich auch die Angst, dass ich dadurch meine Loyalität gegenüber diesem Menschen, den ich so sehr geliebt habe, verliere. Wenn ich sozusagen ihn nicht mehr so sehr betrauere, dass ich in jedem Moment diese Intensität von Schmerz empfinde, dann empfinden das viele Menschen als Verrat. Und das braucht eine ganz große Disziplin, sozusagen sagen, ich bin wieder bereit, Momente des Glücks zu erleben. Ich traue mich das. Das ist ein ganz großer Mut, den man dafür braucht.
Ich möchte einmal jetzt weg von diesen großen Lebenstragödien, die ja viele von uns hoffentlich, ich klopfe als auf Holz, ich bin aber abergläubisch, vielleicht gar nicht erleben werden, sondern eher sozusagen in die kleinen Krisen, Unsicherheiten von Wechseljahren bis zum Beispiel auch Langeweile. Und da habe ich eben mit großem Interesse gelesen, dass Sie sagen, die Langeweile ist der erste Schritt zur Sensibilisierung unserer abgestumpften Sinne. Das hat mir gut gefallen. Trotzdem brauche ich noch eine Erklärung, weil ich glaube, da steckt auch ein Verwandlungspotenzial drin.
Ja, es ist tatsächlich ja so, dass wir leben ja in einer Kultur, in einer Zeit, in einem Land, in dem glücklicherweise vielen Menschen nicht diese schrecklichen Dinge widerfahren, die manche Menschen wirklich zu einem großen Teil ihres Lebens, also zu ihrer Lebensarbeit gehören. Und für die meisten Menschen ist nicht das Leid der Gegenspieler des Glücks, sondern die Banalität und die Überforderungen und die Überreizungen des Alltags. Weil wir in einer Zeit leben, die oft so viel von uns fordert, zu erledigen, so viele Reize, die immer von außen reinkommen, die wir verarbeiten müssen, stumpft unser Wahrnehmungssystem ab. Wir haben überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, unsere Wahrnehmung so sehr den Dingen im Jetzt zu öffnen, dass wir sie in einer großen Intensität erleben können, so wie wir es beispielsweise in der Kindheit tun. Da haben wir ja diese Augenblicksfixiertheit und können alles in dieser großen Intensität erleben. Auch die Langeweile übrigens, aber eben auch alle anderen Dinge. Und wenn man mal denkt an so diese ersten Momente, wenn man in Urlaub fährt, ist es oft so in den ersten Tagen, dass einem diese Tage unendlich erscheinen. Die sind so lang und so groß und so. Und dann langsam, wenn man 3 Wochen in Urlaub war, für die sowas überhaupt erleben dürfen, weil sie sich so viel Zeit nehmen können, wenn man dann 3 Wochen in Urlaub war, dann relativiert sich das wieder und alles und die Tage laufen wieder schneller ab. Und das hat damit zu tun, dass wir da die Möglichkeit haben, unser Wahrnehmungssystem so zu öffnen, weil diese Anforderungen nicht mehr so groß sind, die der Alltag hat. Und oft weiß man dann gar nicht so genau, was man jetzt tun soll. Was fange ich jetzt an mit meiner Zeit? Soll ich jetzt eher dieses oder jenes? Und wenn dann kein Internet und nicht irgendwelche Aktivitäten geplant sind, dann stellt sich durchaus mal Langeweile ein. Und diese Langeweile ist eben so das Durchgangstor, ist tatsächlich ein Tor für die Sinne, zu verlangsamen, sich wieder weiterzumachen, mehr zu öffnen, um dann zu ermöglichen, dass ich überhaupt erst diesen Augenblick wieder als das wahrnehmen kann in seiner Fülle, was er wirklich ist, ohne dass irgendwas passieren muss.
Wie wahnsinnig schwer auszuhalten und auch, ich finde, heutzutage kaum mehr möglich zu erleben, weil jede Ablenkung ist ja immer nur einen Griff und einen Klick weit entfernt.
Tatsächlich, für mich ist es auch so und deshalb schenke ich mir immer einen Urlaub im Jahr, in dem ich möglichst keinen Netzanschluss habe. Und es ist am Anfang fürchterlich. Ja, man muss das ja aushalten, dass man wie die Verbindung zur Welt verloren hat. Und dann stellt sich eine Tiefenentspannung ein, die mich jedes Mal an meine Kindheit erinnert und wo ich jedes Mal merke, dass ich vergessen hatte, dass es sowas überhaupt gibt, dass es so sein kann. Und dann habe ich das Gefühl, so war das Leben eigentlich mal gedacht. Für mich ist es auf jeden Fall wichtig, diese Erinnerung nicht zu verlieren und das mindestens einmal im Jahr zu haben. Also für mich ist es tatsächlich besser. Ich kann nicht sagen, es sei besser als das, was jetzt sonst jeden Tag passiert, weil ich Teil dieses ganzen Universums bin und das wunderbar finde, ja, was wir im Netz alles zur Verfügung haben, was es alles für Möglichkeiten gibt. Aber gleichzeitig sehe ich auch, was dabei verloren geht. Und ich glaube tatsächlich, dass es keine Sache im Leben gibt, die wirklich von Bedeutung ist und die nicht wenigstens eine positive und eine negative Seite hat. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was nur gut oder nur schlecht ist. Wenn es Bedeutung hat, dann hat es immer einen Schatten- und einen Lichtaspekt. Und beide im Bewusstsein zu haben, ist mir wichtig.
Sie sprachen anfangs darüber, wie schwer es vielen Menschen fällt oder vielleicht uns fällt, vielleicht kann man das generalisieren, uns nicht als Produkte wahrzunehmen, sondern ständig in Entwicklung und Verwandlung befindliche Wesen. Sind wir eigentlich im Grunde unseres Herzens alle Spießer, die möchten, dass alles so bleibt, wie es ist? Oder sehen Sie sozusagen gesamtgesellschaftlich betrachtet schon so eine Entwicklung hin zu mehr Offenheit? Sie nennen das, glaube ich, Wandlungspotenzial, also vielleicht auch das an sich selbst wahrzunehmen. Also halten wir uns selbst mittlerweile doch für etwas entwicklungsfähiger oder werden wir eigentlich immer verknöcherter und spießiger? Je krisenhafter es draußen ist, desto mehr, ich kenne es ja auch von mir selbst, wenn draußen Chaos und Krise ist, dann lese ich nur noch Bücher, die ich schon kenne, weil ich mich da sicher fühle. Und das ist ja letztlich nichts anderes als, ich will keine Entwicklung, ich will keine Verwandlung, es reicht mir, was da draußen sowieso schon los ist.
Ich finde das aber sehr gesund. Ich finde das sehr gesund, wenn Sie ein System haben, das ein Gegengewicht schafft. Weil es tatsächlich notwendig ist. Wir brauchen immer diese beiden Aspekte gleichermaßen, Sicherheit und Unsicherheit, Stabilität und Instabilität. Das ist sozusagen das, was man die Polarität des Lebens nennt, das ist so ein Spannungsgefüge und es ist ein bisschen wie bei einer Batterie, ich habe einen Plus- und einen Minuspol. Und wenn ich nur Plus habe, sagen wir mal nur Sicherheit, dann geht mir die Energie verloren. Und wenn ich nur Minus habe, nur Unsicherheit, dann geht mir auch die Energie verloren. Ich brauche immer dieses Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen und ich finde es gesund, ein System zu haben, was sich das holt, was gerade fehlt.
Neigen wir denn generell als Menschen, die ja eigentlich energiesparende Systeme sind, dann eher dazu, es uns gemütlich zu machen und uns Entwicklung nicht mehr zuzumuten oder zuzutrauen?
Ja, das ist tatsächlich der Fall und es hat tatsächlich auch mit einer Grundkonstitution in unserem neurobiologischen System zu tun, das darauf angewiesen ist, Muster zu wiederholen. Wir haben ja dieses wunderbare Gehirn, was aber nur in der Komplexität unserer Welt funktionieren kann, weil es automatisierte Mustererkennungsverfahren erlernt hat. Ja, wenn ich ständig wieder neu lernen müsste, wie ich über die Straße gehe, wie ich erkenne, dass das ein Auto ist und kein Motorrad oder kein Fußgänger und schaffe ich das noch rüber oder nicht, wenn mein System das nicht automatisiert hätte, dann würde ich es überhaupt gar nichts machen können in dieser Welt, die so viele komplexe Anforderungen hat. Das heißt, ich habe so ein Mustererkennungssystem und dieses Mustererkennungssystem ist für mein Überleben zentral. Und das ist aber, hat aber auch inbegriffen, dass der Körper und das ganze neurobiologische System immer mit einem gewissen, eine gewisse Genugtuung, eine gewisse Freude darüber empfindet, wenn es ein Muster wiedererkennt. Und das muss aber kein Muster sein, was mir wirklich etwas Gutes tut. Das System empfindet auch diese Freude darüber, zum Beispiel bei Menschen, die suchtgefährdet sind, diese Freude darüber, wieder das nächste Glas Wein oder die nächste Zigarette. Das ist für das System eine Wiedererkennung von einem bekannten Muster und daher für das System
Hauptsache was Bekanntes.
Hauptsache was Bekanntes, genau. Ja. Und deshalb muss man sehr genau unterscheiden lernen, welche dieser Muster extrem hilfreich sind. Wir brauchen die. Und welche dieser Muster wir nur beibehalten, weil sie uns diesen kurzen Moment der Befriedigung geben. Ich kenne das schon, ich weiß, wie das geht, ich kenne mich hier aus.
Und uns letztlich aber unbeweglich machen oder auch abstumpfen lassen.
Genau. Und auch natürlich uns Dinge zumuten. Also wir muten uns ja eine ganze Menge Dinge zu, die uns bei Lichte betrachtet überhaupt nicht wohltun. Also beispielsweise nachts um irgendwie welche Uhrzeiten noch im Netz rumhängen und völlig irrelevante Nachrichten lesen, was ich auch tue. Und das hat damit zu tun, dass ich dann zu müde bin, um Stopp zu sagen. Und diese Dinge zu erkennen und uns selber irgendwelche Halteschlaufen einzubauen, jemanden, der uns sagt, wir sollen jetzt ins Bett gehen oder irgendetwas, was uns ermöglicht, in Situationen, in denen wir viel zu müde sind, um uns selbst zu disziplinieren, uns trotzdem irgendwas Gutes zu tun.
Das ist, finde ich, gar nicht so leicht, eine gute Balance zu finden zwischen sich der Verwandlung hingeben und sich selbst Grenzen setzen, also auch sozusagen so aktiv sich nicht einfach dem Strom der Verwandlung hinzugeben oder dem Strom des Mustererkennungssystems.
Sich zu fragen, welche sind die Dinge, auf die ich einen Einfluss habe und welche sind die Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe oder nur den Einfluss, dass ich darüber entscheiden kann, wie ich sie bewerte. Also es gibt ja wirklich Dinge, die uns widerfahren, die können wir nur so oder so bewerten, aber nicht, wir können nichts daran ändern, zum Beispiel verlassen werden oder so. Ja, ich kann nichts daran ändern, wenn ein Mensch entscheidet, dass er mit mir nicht mehr zusammenleben möchte, aber ich kann darüber entscheiden, wie ich dann weiterleben möchte. So, und diese Entscheidungsfreiheit haben wir immer. Und es gibt aber auch Dinge, über die wir wirklich entscheiden können. Ja, wie beispielsweise die Frage, wie gehen wir mit dem Netz um oder wie gehen wir mit unserer Ernährung um oder wollen wir einmal in der Woche wenigstens Sport machen oder nicht. Und die fordern diesen inneren Schweinehund in uns herauf. Und es fordert einfach ein großes Differenzierungsvermögen. Was gehört wohin? Wo ist Hingabe gefordert und wo ist Selbstdisziplinierung gefordert?
Woher kommt eigentlich Ihre große Liebe und Freundlichkeit den Krisen des Lebens gegenüber? Und hat es Ihnen geholfen, die Beschäftigung damit in Ihren eigenen Krisen? Sie sagten es eben, dass Sie die Wechseljahre vielleicht doch ein bisschen annehmender durchleben als manche anderen vielleicht.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe ja gerade erst damit angefangen. Es dauert ja eine ganze Zeit, in denen man damit zu tun hat. Was ich aber tatsächlich jetzt im Moment, wo ich da mittendrin stecke, merke, ist, dass ich die Fähigkeit besitze, mich selbst mit so einem milden Blick zu betrachten, also nicht mir jetzt immer noch alles abzufordern, was ich mir vorher abgefordert habe, also auch anzunehmen und anzuerkennen, dass das Leben Zeiten von großer Produktivität und Aktivität hat und Zeiten, in denen vielleicht ich nicht so viel zu bewältigen in der Lage bin. Das bedeutet aber nicht notwendigerweise, wenn ich sowas sage, und es ist mir ganz wichtig, dass das für andere Menschen dasselbe bedeutet, so eine Lebensphase. Das ist ja eben genau das, dass wir so einzigartige Wesen sind, die auch eine einzigartige Lebensgeschichte haben und jede Lebensentscheidung, für die wir selbst die Verantwortung übernehmen, ist erstmal richtig, weil wir sind die Einzigen, die unser Leben leben können. Es gibt da kein Wiederholungspotenzial. Hannah Arendt hat mal gesagt, wir sind die Einzigen, die unsere ganz spezielle Lebenssituation erproben können. Und deshalb hilft es auch nichts, wenn jemand anders das so gemacht hat oder jemand Drittes das so gemacht hat. Richtig und falsch sind Kategorien, die sind nur in wiederholbaren Situationen anwendbar.
Ja. Sie schreiben den schönen Satz, ich kriege ihn nicht mehr genau hin, aber ich glaube, es heißt so ungefähr, wenn wir sterben, sterben wir zum ersten Mal.
Genau.
Da kann man jetzt wenig... hat man nicht so viel von den Erfahrungen der anderen.
Nee, und dasselbe gilt aber auch für die Wechseljahre. Wir beide erleben das einmal und jede von uns auf ihre einzigartige Weise. Und genau das ist das Besondere am Leben.
Wobei ich finde, was schon ermutigend ist, das lese ich auch in Ihrem Buch oder höre ich in diesem Gespräch oder sehe ich an Freundinnen, die Krisen auf unterschiedlichste Weise bewältigen, dass sie sie ganz anders erleben, als sie das vorher auch selber gedacht hätten. Also meine Freundin, die ihren Sohn verloren hat, die hätte vorher nicht gedacht, dass sie das überhaupt überlebt, wie jede Mutter. Aber sie hat es überlebt und sie hat sogar daraus etwas ganz Großes gemacht. Und das finde ich so ermutigend zu sehen und auch so ein bisschen, dass man sich zurücklehnen kann und sagen kann, ich weiß es sowieso nicht, wie ich sein werde. In der Krise, in der Unsicherheit, in der Katastrophe. Deswegen kann ich sie auch auf mich zukommen lassen, weil es gibt keine, wie Sie sagen, es gibt keine Blaupause, nichts, was niemand, der mir sagt, so wirst du sein. Nicht mal ich selber weiß das.
Genau. Und das finde ich, für mich ist das ermutigend. Ich weiß, dass das nicht für alle Menschen ermutigend ist, aber für mich sind tatsächlich auch diese Menschen ermutigend, von denen ich weiß, dass sie das geschafft haben, einfach weil es ein Menschenwesen da ist, der mir zeigt, dass es möglich ist, die mir zeigt, dass es möglich ist. Barbara Pachel-Eberhardt ist für mich so eine Person, die mit der ich auch immer wieder in Kontakt stehe und die mir das vermittelt, wo ich einfach sehe, dass es wahr ist und die beim Unfall ihre ganze Familie verloren hat und jetzt 10 Jahre später ein wirklich erfüllter Mensch ist. Und die sich so oft in ihrem Leben neu erfinden musste. Sie hatte mal jetzt, dann ist sie Trauerbegleiterin geworden, dann ist sie Autorin geworden. Und jetzt mit Corona müssen wir uns alle wieder neu erfinden, ja, weil ja diese öffentlichen Auftritte so nicht mehr möglich waren. Und sie hatte mal eine Webseite, die hieß Verwandlungen aller Art. Das war ihr Geschäft, Verwandlungen aller Art. Und jetzt unterstützt sie Menschen bei Verwandlungen aller Art. Und das ist für mich ein ganz großes Vorbild, zu sehen, dass es möglich ist, in solchen Situationen diese Art von Kreativität zu entwickeln und ein Leben zu leben, das es wert ist, gelebt zu werden.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe aber ein noch besseres und das stammt auch von Ihnen. Und das ist mein absoluter Lieblingssatz in Ihrem Buch und der heißt, dass wir dem Leben verzeihen, dass es nicht perfekt ist.
Vielen Dank.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Alles Liebe.
Ich danke Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.